Hast du da schon mal Erfahrungen mitgemacht, dass Unternehmen oder beziehungsweise Mitarbeiter Zufriedenheit steigt, je diverser und je inklusiver die Kultur ist?
Definitiv steigt es dadurch, wenn man jetzt irgendwie so die Gen Z-Generation anguckt, die extrem auf sowas achtet, die natürlich auch auf eine sehr gesunde Life-Work-Balance achtet, dann ist das halt ein Punkt, da muss ich halt mitgehen. Und Unternehmen, die sich jetzt nicht so langsam da dranhängen und auf Diversität, auf Inklusion achten, ich glaube, für diese Unternehmen wird es extrem schwierig.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche: Diversität und Inklusion am Arbeitsplatz mit PTO-Geschäftsführer Lars Töns-Feuerborn. Und hier ist euer Host und Head of HR von fürgründer.de, Sebastian Wigger.
Ja, hallo liebe Zuhörende, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast hier. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich den Lars Töns-Feuerborn. Einige von euch kennen ihn vielleicht schon. Für alle die, die ihn nicht kennen, Lars, stell dich doch einfach gerne mal vor.
Hallo, mein Name ist Lars Töns-Feuerborn. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ja, die einen oder anderen kennen mich vielleicht von diversen TV-Formaten im Privatfernsehen. Oder auch von meinen Podcasts, die ich habe oder auch hatte. Ich habe diverse Podcasts bisher gemacht und zwei weiterhin auch erfolgreich. Und bin seit 2019 auch Gründer einer Firma, einer Agentur, die sich hauptsächlich mit dem Thema Diversity befasst.
Und da wird's nämlich spannend bei uns, weil das ist nämlich heute auch unser Thema. Ich glaube, alle, die jetzt gerade dabei sind, die kennen das Thema schon. Ihr seid aus einem Grund hier und das ist auch gut so. Und zwar ist das Thema bei uns Inklusion und Diversität am Arbeitsplatz. Und was können wir machen, um das zu gewährleisten? Und wie können wir euch Tipps mit an die Hand geben, das Ganze auch gut umzusetzen bei euch im Unternehmen? Und ja, wir starten einfach mit der Frage, was ist überhaupt Inklusion und was bedeutet Diversität? Lars, vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen, was für dich hinter diesen Begriffen steckt.
Für mich ganz persönlich steckt dahinter einfach die Gleichheit aller Menschen und ja, dass jeder Mensch denselben Wert hat, egal wo er herkommt, egal wer er liebt, egal ja, ich sag mal, welche Möglichkeiten er im Leben hatte. Ich denke, wir müssen ganz klar dahin gehen, einfach nicht darauf zu achten, was sind jetzt die großen Hintergründe eines Menschen, sondern dass es einfach ein Mensch ist. Und das ist für mich, glaube ich, der Hauptpunkt in Inklusion und Diversität, dass das eben immer mehr beachtet wird, dass darauf geachtet wird und man nicht nur nach, ich sag mal, Ethnie, Sexualität oder sonstigen geht.
Ich glaube, da wird es nämlich auch immer wichtiger, auch für Arbeitgeber, weil wahrscheinlich diese Stigmatisierung oder Vorurteile da auch ganz oft eine Rolle spielen. Ne? Und ich denke, wir sprechen gleich ein bisschen mehr darüber, wann das gegebenenfalls so sein könnte und was wir dagegen machen können. Arbeitgeber sind natürlich öfter auch mal mit diesen Themen zugange oder beziehungsweise versuchen sich damit zu befassen. Man hört ab und zu Schlagwörter, wir sind ein super inklusiver Arbeitsplatz, wir leben Diversity, gerade in Pride Month Zeiten und so weiter. Dann wird dann schnell mal irgendwie das Logo geändert. Warum ist es denn für Arbeitgeber deines Erachtens wichtig, sich wirklich auch das ganze Jahr mit diesem Thema zu befassen? Hast du da eine Meinung zu?
Ja, das ist natürlich jetzt gerade in diesen Monaten unser Hauptgeschäft, möchte ich mal sagen. Gerade auch das zu beachten, Unternehmen zu beraten zum Thema Diversity, auch Unternehmen abzulehnen in der Zusammenarbeit, wenn es eben nicht passt. Und wenn wir auch merken, das ist jetzt einfach nur eine reine Pinkwashing-Kampagne, dazu muss man sagen, vielleicht weiß nicht jeder, was Pinkwashing bedeutet. Das ist eben genau das, wenn Firmen sich gerade in den Pride-Monaten die Regenbogenflagge auf die Fahne setzen und sagen, hey, wir unterstützen euch, aber letztendlich das Ganze gar nicht mal von innen nach außen leben und sagen, okay, wir greifen uns jetzt einfach nochmal, sage ich mal, diese Gruppe an Kunden ab, sprechen die an und pushen uns einfach so ein bisschen, dann ist es schwierig. Und für uns ist ganz wichtig, dass wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, uns genau anzugucken, wird dort auch wirklich die Diversität von innen auch gelebt und nicht nur für diesen einen Monat genutzt. Und danach entscheiden wir auch letztendlich, ob wir mit Unternehmen zusammenarbeiten oder nicht. Und da kann ich halt einer unserer größten Kunden, mit denen wir sehr viel arbeiten, ist NYX Cosmetics, eine Untermarke von L'Oréal. Und die sind halt ein sehr gutes Beispiel, wie man Diversität auch von innen nach außen lebt und wie man, ich sag mal, die gesamte Community, LGBTQI+-Community, im Ganzen unterstützt und supportet.
Und wir sprechen jetzt im weiteren Verlauf des Podcasts noch ein bisschen mehr darüber, wie wir das wirklich machen können und warum vielleicht gerade solche Firmen da Vorreiter sind. Für Arbeitgeber wichtig ist es natürlich auf der einen Seite schon auch, um Wettbewerbsvorteil zu ergattern. Ich glaube, das ist ein Thema, was wir definitiv ansprechen werden jetzt auch noch, weil Diversität grundsätzlich einen Wettbewerbsvorteil insofern bieten kann, als dass man unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen und auch Ideen einbringen kann. Ne? Und zum anderen glaube ich weiß nicht, wie du dazu stehst, wie es jetzt vielleicht auch in deinem Unternehmen ist, aber die Mitarbeiterzufriedenheit steigt ja auch bekanntlich eben in diversen Teams oder bei einer Unternehmenskultur Diversität, die Diversität lebt. Kannst du das befürworten? Hast du da schon mal Erfahrungen mitgemacht, dass Unternehmen oder beziehungsweise Mitarbeiterzufriedenheit steigt, je diverser und je inklusiver die Kultur ist?
Definitiv steigt es dadurch. Man muss aber auch ganz klar sagen, also nur um nochmal auf den Anfang zurückzugehen, gerade warum es für Arbeitgeber wichtig sein sollte und halt auch, was jetzt, sage ich mal, Wettbewerbsfähigkeit angeht. Man muss sich gerade nur die Entwicklung der Gesellschaft angucken. Und wenn man jetzt irgendwie so die Gen Z-Generation anguckt, die extrem auf sowas achtet, die natürlich auch auf eine sehr gesunde Life-Work-Balance achtet, dann ist das halt ein Punkt, da muss ich halt mitgehen. Und Unternehmen, die sich jetzt nicht so langsam da dranhängen und auf Diversität, auf Inklusion achten, die wirklich die Vielfalt berücksichtigen und auch die Bedürfnisse derer, die jetzt nachkommen in den Generationen, ich glaube, für diese Unternehmen wird es extrem schwierig. Und viele meinen, sie können halt noch einfach mit ihrem bisherigen, mit ihrer bisherigen Gangart so weiterfahren. Ich glaube aber, dass die sich in nur weniger Zeit fürchterlich erschrecken werden, dass sie auf der Strecke bleiben. Also das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wo man jetzt einfach auch mit der Zeit mitgehen muss und wo jetzt auch alteingesessene Unternehmen zum Beispiel auch aufwachen müssen und sagen müssen, okay, jetzt ist Zeit, was zu verändern. Es gibt ja große Unternehmen, die da einfach auch mit gutem Beispiel vorangehen und da einiges tun. Dann gibt es auch die Unternehmen, die es nicht tun. Wird man sehen, wie lange sie es schaffen, dann auch weiterhin so zu überleben. Ne?
Also wahrscheinlich ist es ja tatsächlich auch der Zugang zu den Talenten. Ne? Also ich meine, eine diversitätsorientierte Unternehmenskultur zieht natürlich auch ein viel breiteres Spektrum an BewerberInnen. Ne? Die sich dann vielleicht auch eher identifizieren können mit dem Unternehmen.
Wenn man jetzt mal zum Beispiel, man hatte vor Jahren das Negativbeispiel, Barilla war es, glaube ich, die ganz klar gesagt haben, unsere Produkte sind nur für die klassische Familie. Mhm. Das war ein Riesenaufschrei. Und ich als selbst queere Person würde ja einen Teufel tun und sagen, ach, da gehe ich jetzt mal hin, mit denen möchte ich arbeiten. Mhm. Also das fällt ja sofort raus. Also zumindest, wenn ich zu meinen Werten stehe und mich nicht verkaufe, nur weil der Scheck am Ende des Monats stimmt. Mhm. Und ich glaube, dass die kommenden Generationen eben ihren Fokus nicht mehr so wie bisherige rein auf dem Geld haben, was verdient wird, sondern, wie ich schon gesagt habe, die Work-Life-Balance macht es aus. Mhm. Und ich glaube, da sind die Leute auch bereit, eher einzustecken und zu sagen, ich möchte zu meinen Werten auch stehen. Mhm. Ne? Ich möchte zu dem stehen, wie ich lebe. Und ich sag mal, das Angebot wird ja auch größer. Immer mehr Unternehmen kommen auf den Markt, die genau das alles berücksichtigen. Und die sind halt attraktiv, dann eben als inklusive und diverse Unternehmen sich aufzustellen. Also dort auch die Talente sozusagen vom Markt zu holen.
Ja.
Und dann ist die Frage, ob die anderen Firmen das halt nicht genauso befolgen wollen, damit sie weiter Talente bekommen, ohne dass sie dann auf der Strecke bleiben. Ne?
Spannend. Also ich glaube, dass auch wahrscheinlich ein großes Thema sein könnte, dass, du sagtest jetzt gerade bei den Produkten, die man auch anbietet, ne? Also nicht immer ist das Produkt zu ändern, ja, aber es ist ja zu entwickeln. Ich könnte mir vorstellen, dass diverse Teams ja auch ganz unterschiedliche Ideen nochmal mit reinbringen und vielleicht das Produkt auch auf eine Art und Weise verändern können, dass es einer anderen Zielgruppe dann doch nochmal mehr zuspricht. Ne? Also dass man einfach sagt, die Bedürfnisse und Anforderungen verschiedener Kundengruppen können besser bedient werden, je verschiedener und je diverser die Teams dann eben auch sind, die man einstellt.
Also das merkt man dann auch relativ schnell. Also ich denke gerade da, wenn man im Bereich der Produktentwicklung, jetzt bin ich in dem Thema natürlich nicht so drin, weil wir eher eine Agentur sind und wir natürlich vor allem auch, gerade was dieses Thema angeht, Unternehmen beraten. Ja, also man kann ja auch, sage ich mal, sich bei uns melden und sagen, hey, wie können wir es richtig machen? Und dann tun wir das auch nach genauerer Beleuchtung des Unternehmens, ganz klar. Aber natürlich, also ich merke das sogar bei unserem, wir sind jetzt ein sehr kleines Team noch und trotzdem merke ich, alleine dadurch, dass wir uns jetzt auch Stück für Stück diverser aufgestellt haben und versuchen darauf zu achten, wir sind immer noch ein rein cis-weißes Team, wenn man das jetzt mal so sieht. Also wir sind immer noch nicht so divers, wie wir es gerne wären. Mhm. Am Ende kommt aber hinzu auch, natürlich kann ich halt auch nur das einstellen an Menschen, die sich auch bei uns bewerben. Da würde ich mir natürlich oftmals wünschen, noch irgendwie mehr Möglichkeiten zu haben, mehr Auswahl zu haben. Das ist halt nicht immer gegeben. Jetzt haben wir natürlich auch nicht nur attraktive Stellen, die ich ausschreibe, sondern manchmal ist es halt nur das Praktikum oder die Aushilfsstelle. Dann ist es so, aber ich merke schon, seitdem wir jetzt halt, also wir haben es jetzt immerhin geschafft, dass wir einen 50-50-prozentigen Frauenanteil haben bei uns schon in der Firma, was ich halt auch schon mal sehr wichtig finde. Und merke alleine da schon viele Impulse. Jetzt habe ich natürlich auch zum Beispiel eine Mitarbeitende, die sehr politisch korrekt ist, die auf sehr vieles achtet, die uns aber auch gerade uns Gesellschafter in unseren Entscheidungen oftmals auf Fehler hinweist, auf die wir nicht achten würden. Das ist halt, ja. Und das führt ja dazu, dass wir immer das bestmögliche Ergebnis erzielen können in unserer Arbeit und in dem, was wir erreichen möchten.
Ja, und die euch wahrscheinlich auch ein bisschen aus der Komfortzone rauslockt und euch auch selber mal. Ich meine, wir arbeiten auch, ich glaube, das ist das Wichtigste auch beim Thema Diversität, auch zu lernen. Ich meine, es ist ein kontinuierlicher Lernprozess. Ja, wir machen auch nicht alles richtig. Wir versuchen, inklusiv zu sein. Wir versuchen, möglichst divers uns auch auszudrücken und möglichst alles zu beachten, was es da zu beachten gibt, um sehr respektvoll eben auch zu sein. Aber ich glaube, es tut sich auch echt keiner, oder es bricht sich keiner einen Zacken aus der Krone zu sagen, ich lerne gerade noch, ich weiß nicht, wie ich mich hier am besten ausdrücke, weiß mich gerne auf meine Fehler hin. Ja, ich möchte gerne von dir lernen und verstehen, warum man es anders machen könnte.
Das ist vor allem ein sehr wichtiger Punkt. Man muss ja jetzt dazu sagen, viele Leute sind natürlich auch schnell mal abgeschreckt. Mhm. Gerade wenn ich jetzt mal so auf die queere Community gucke, weil der Ton aggressiver geworden ist. Mhm. Aktivismus muss aggressiv sein, wir müssen laut sein, aber es muss auch irgendwo noch Platz für die Akzeptanz der anderen Seite da sein.
Ja.
Und dass es ein Gewöhnungsprozess ist. Das ist etwas, da ernte ich aktuell auch sehr viel Kritik, wenn ich mich so äußere. Aber ich sehe das große Ganze und sage auch einfach, als bestes Beispiel meiner 94-jährigen Oma werde ich gewisse Themen einfach nicht mehr näher bringen können. Mhm. Und das muss ich auch nicht, sondern wir müssen dahin gehen, dass wir die nächsten Generationen abholen, da die Bildung hinsetzen und da die Inklusion viel stärker vernetzen, letztendlich verankern, weil dann ist das Thema in den nächsten Generationen eh erledigt. Mhm. Ja, also weil die wachsen heran, das sind die nächsten Generationen, die zählen. Und ich glaube, viele lassen sich davon dann halt auch schnell abschrecken, weil der Ton natürlich spitzer ist. Es braucht es, aber wir müssen auch darauf achten, dass wir trotzdem tolerant gegenüber den Leuten bleiben, die vielleicht nicht so viel Berührung damit haben und die stückweise abholen, damit wir sie nicht überfordern.
Weshalb wir wahrscheinlich auch diesen Podcast hier gerade machen, ne? Also ich glaube, das spielt auf jeden Fall mit eine große Rolle. Also wir merken uns auf jeden Fall grundsätzlich, warum ist es wichtig, eben um die aktuelle Generation anzusprechen, um Talente zu gewinnen, den Zugang zu Talenten zu vergrößern, um sich gegebenenfalls auch einen Wettbewerbsvorteil durch eben unterschiedliche Perspektiven zu erlangen. Und eben auch die Mitarbeiterbindung und Zufriedenheit zu stärken. Jetzt haben wir das alles verstanden. Jetzt wissen wir, okay, das Thema Diversity ist wichtig, das Thema Inklusion ist wichtig. Aber welche konkreten Maßnahmen können jetzt folgen oder die ich als Arbeitgeber eben anbieten kann oder machen kann, um eben meine Mitarbeitenden gut zu integrieren, sich so geschätzt fühlen zu lassen, wie sie es wert sind? Und ja, was können wir jetzt genau machen? Was sind da gute Beispiele?
Also ich finde zum einen, ich bin Unternehmer geworden aus dem Grund, weil ich einfach viele schreckliche Chefs hatte in meinem Leben, die einfach auch gar keine Ahnung von Mitarbeiterführung hatten oder die da einfach kein gutes Händchen hatten, die dafür gesorgt haben, dass die Mitarbeitenden am Ende mit Bauchschmerzen zur Arbeit kommen. Und das war für mich ein ganz großer ausschlaggebender Punkt zu sagen, ich möchte Arbeitgeber werden, aber einer, wo die Leute gerne hinkommen. Ich kann mittlerweile nach den Jahren, wo wir jetzt am Markt sind, und vor allen Dingen jetzt mit Entwicklung des letzten Jahres, weil ich auch sehr viele Feedbackgespräche führe, ganz klar und mit Stolz sagen, okay, das klappt bei uns sehr gut und meine Mitarbeitenden fühlen sich von mir extrem gewertschätzt. Die wissen es sehr zu schätzen, sagen mir auch immer wieder und die kommen teilweise aus wirklich großen Konzernen, wie angenehm es ist. Also klar, Konzerne sind nochmal eine ganz andere Sache. Da kann man gewisse Sachen vielleicht auch nicht einfach so schnell umsetzen. Aber ich finde, um Mitarbeitende vernünftig abzuholen, also Feedback-Kultur ist halt ein Riesending. Also da muss man halt extrem drauf achten. Vor allen Dingen aber auch nicht einfach nur Feedback geben und das so rausbollern. Ich habe zum Beispiel bei uns eingeführt, dass man, oder wir haben das in der Gruppe auch beschlossen, dass wir sagen, oder wir fragen die Person erstmal, bist du bereit für ein Feedback gerade? Das ist natürlich, viele schütteln da den Kopf und sagen, oh mein Gott, die Zeit habe ich nicht und ich muss das jetzt so raushauen. Aber es hat was, also es macht super viel aus im Umgang. Die fühlen sich ganz anders gesehen, wenn die halt wirklich gerade mental nicht auf der Höhe sind dafür. Und dann bringt mir das auch nichts, wenn ich denen das Feedback gebe. Ein Feedback, wenn das ankommen soll, dann muss die Person auch gerade aufnahmefähig dafür sein. Und dann bringt mir das nichts, wenn ich das so im Driss gerade raushaue oder weil ich vielleicht jetzt gerade verärgert bin. Alles, was zu emotional wird auch, ist kein gutes Feedback, sondern es muss vernünftig gesetzt werden und man muss auch bereit sein, es zu empfangen und auch zu geben letztendlich. Ein anderer Punkt ist, ich finde, gerade in der heutigen Zeit, wo Mental Health, und das ist ja eins der Themen in meinem Leben, für die ich mich extrem einsetze in der Öffentlichkeit, dafür benutze ich meine Person als solches einfach extrem und das liegt mir sehr am Herzen, also führe ich das auch weiter in meiner Firma. Ich habe im letzten Jahr Mood-Meetings eingeführt, die sich nicht mit der Arbeit an sich beschäftigen, sondern mit den Mitarbeitenden und wo ich drauf höre, fühlen sie sich gewertschätzt? Ist alles in Ordnung? Brauchen sie vielleicht gerade eine Auszeit? Können wir sie irgendwie unterstützen? Können wir da irgendwas tun auch, um irgendwas besser zu gestalten? Und klar, man schafft es nicht immer, jeden Monat das hinzukriegen. Ich möchte aber eigentlich jeden Monat dieses Gespräch führen. Wenn wir jetzt halt so krasse Monate haben, wie von, ich sag mal, ab Mai geht's bei uns los, über die ganzen Pride-Monate bis hin zum August, ist bei uns Land unter. Da sind wir froh, wenn wir überhaupt noch unser Wochenmeeting schaffen, weil einfach so viel Arbeit ansteht. Aber ansonsten führen wir dieses Mood-Meeting und noch, weil wir eine kleine Gruppe sind, natürlich in der ganzen Gruppe. Es wird jeder am Anfang gefragt, ist man bereit dazu, möchte man das? Man hat jederzeit die Möglichkeit zu sagen, nee, in der Gruppe möchte ich es nicht mehr, wir können das auch alleine führen. Ich versuche aber darauf zu bestehen, dass wir es machen. Wenn jetzt jemand sagt, nee, fühle ich gar nicht, möchte ich nicht, dann kann ich ihn nicht dazu zwingen. Es ist immerhin noch die eigene seelische Gesundheit. Es ist ein, ich sag mal, sensibles Thema. Mhm. Aber die Erfahrung zeigt, dass wir dadurch ganz viele Knoten im Unternehmen gelöst haben. Weil das ist nochmal was anderes, als wenn ich jetzt ein Teammeeting habe, wo wir über die normalen Arbeitsabläufe sprechen. Denn erstens lernt man die Mitarbeitenden nochmal besser kennen. Man lernt die Bedürfnisse der Mitarbeitenden viel besser kennen. Man lernt als vorgesetzte Person auch nochmal ganz anders mit seinen Entscheidungen umzugehen und was man damit auslösen kann. Und das ist ein Riesenzugewinn. Mhm. Und natürlich ansonsten sind es Sachen wie im Bewerbungsprozess darauf achten, dass man jeden Menschen, egal wie er ist oder was er tut, also dass man jeden anspricht, dass man halt auch schon alleine in Ausschreibungen darauf achtet, inklusiv zu sein. Dass man natürlich versucht, auch wenn man eh schon irgendwie inklusiver aufgestellt ist, das nach außen vernünftig zu tragen, finde ich, ist auch ein sehr wichtiger Punkt.
Es muss natürlich vorgelebt werden, ne? Also ich meine, nur das zu sagen, wir sind divers und das dann aber nicht wirklich ehrlich zu leben, auch von der Geschäftsleitungsseite, dann wird es natürlich schwierig. Super spannende Punkte. Also das ganze Thema Mood-Meetings, auf der anderen Seite aber auch sich sofort inklusiv darzustellen, schon beim Bewerbungsverfahren, habe ich auch im letzten Podcast drüber gesprochen, finde ich so, so, so wichtig. Und das dann eben auch wirklich im Berufsleben zu vertiefen und auch wirklich zu leben.
Was ich da auch, das muss ich nochmal kurz einwerfen, was ich da auch wichtig finde, ist, das kann natürlich nicht jeder führen. So ein Mood-Meeting sollte, also ich halte mich jetzt auch nicht für eine Fachkraft in dem Bereich, bin ich nicht, bin ich ausgebildet in dem Bereich. Was ich aber wichtig finde, ist, dass man offen für das Thema seelische Gesundheit ist, dass man das nicht belächelt, sondern es ist eine ernstzunehmende Krankheit auch zum Beispiel, wenn man jetzt Depressionen mal nimmt oder sonstiges. Also das allgemein das Thema seelische Gesundheit ist einfach ein Riesenthema und dass man da halt auch sensibel mit umgeht und dass man halt sonst auch als Führungskraft oder vor allen Dingen als Geschäftsführerebene darauf achtet, dass man sonst vielleicht auch mal irgendwie für dementsprechende Mitarbeitende eine Fortbildung oder sonstiges zur Verfügung stellen kann, wo man sich in dem Bereich zumindest schon mal ein bisschen mehr vorarbeiten kann, damit man das einführen kann. Es geht ja auch nicht darum, es soll keine Gruppentherapie sein, es soll auch keine Einzeltherapie, also Einzelgesprächstherapie sein, aber es geht wirklich mal darum, auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen einzugehen. Das ist mir nur nochmal wichtig zu sagen, weil nicht, dass dann auf einmal das heißt, ach ja, wir machen das jetzt mal und ich bin jetzt der große Experte in Psychologie.
Für alle, die jetzt auch vielleicht nicht ganz wissen, was ein Mood-Meeting ist, vielleicht erklärst du auch nochmal kurz in ein, zwei Sätzen, was der Inhalt von einem Mood-Meeting für dich darstellt.
Genau, also für mich ist der Inhalt des Mood-Meetings, also wie ich eben schon sagte, es darf letztendlich oder es sollte nicht mit dem normalen Arbeitskontext, es dürfte, also das Alltagsgeschäft hat da drin nichts zu suchen. Mhm. Es geht nicht darum, dass es wie ein Teammeeting geführt wird, sondern wir setzen uns zusammen. Erstmal starten wir ganz entspannt damit, hey, wie geht's uns heute? Ist alles super? Oder gibt's irgendwas? Und dann gehen wir jede einzelne Person bei uns jetzt in der Runde durch und jeder sagt halt gerade mal, wie es ist. Und es kann halt einfach mal sein, dass man sagt, okay, heute geht's mir geht's gut, auch aktuell in der Firma, ich fühle mich gesehen, es ist alles super. Und dann hat man auch nicht mehr zu sagen. Mhm. Aber ich habe eigentlich kein einziges Mood-Meeting erlebt, wo nicht jemand vielleicht doch auch mal eine Träne im Auge hatte, wo jemand mal wirklich riesen Ballast von sich gelassen hat. Und da geht's wirklich mal so um die Verfassung. Fühle ich mich gewertschätzt? Kriege ich ein vernünftiges Feedback innerhalb der Firma? Habe ich das Gefühl, dass die Hierarchien zu weit auseinanderklaffen? Brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Auszeit oder möchte ich meine Stunden anders ansetzen, so dass ich produktiver bin?
Ist natürlich eine große Nummer für jemanden, der sowas jetzt noch nie gemacht hat. Ne?
Voll.
Natürlich, man lässt ja schon ein bisschen die Hosen runter, ne?
Deswegen ist es mir auch immer so wichtig zu sagen, das ist jetzt nichts, was man erwarten kann, dass das immer in der ganzen Gruppe funktioniert. Ja. PTO, wir jetzt als Unternehmen, PTO Media an sich, hat halt das Glück, dass wir wirklich, wir sind ja auch ein Management. Dieses Management baut darauf auf, dass wir sagen, also ein KünstlerInnen-Management, baut darauf aus, dass wir sagen, wir sind kein typisches Management, wie es andere Agenturen machen, sondern wir sind wie eine Familie. Das leben wir auch. Also, und das funktioniert sehr gut und es fühlen sich alle immer sehr abgeholt. Und so sind wir im Team halt auch. Und deswegen ist da eine sehr vertraute Basis, weil wir aber halt auch oftmals einfach auch nach Feierabend nochmal sagen, hey, komm, wir gehen noch was trinken.
Das heißt, die grundsätzliche ist schon...
Genau. Und das kann man, glaube ich, auch nicht von jedem Unternehmen erwarten. Das wäre auch jetzt einfach Traumtänzerei, sind wir ganz ehrlich. Aber man kann zumindest erwarten, dass eine Geschäftsführerebene darauf achten kann, ob man Work-Life-Balance unterstützt. Ganz einfach Wertschätzung, ganz einfach auch mal Danke sagen und nicht immer als Chef alles als selbstverständlich sehen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Chefs, also Mitarbeitende reißen sich gerne mal ein Bein fürs Unternehmen aus, wenn sie merken, dass es gewertschätzt wird.
Und total.
Mein Unternehmen oder unser Unternehmen letztendlich ist so erfolgreich, weil unser Team ganz oft weit über seine Grenzen hinausgeht. Selbst Aushilfen bei uns, die hinterfragen gar nicht, wenn die auf einmal mal eine Woche auf 40 Stunden kommen, weil die Bock drauf haben, weil sie aber auch wissen, sie kriegen dann auch die Wertschätzung, sie kriegen ihre Stunden zurück. Es wird alles natürlich dementsprechend auch geführt.
Und du hast auf jeden Fall damit jetzt auch nochmal mitbewiesen, dass eben inklusive und wertschätzende Unternehmenskultur dann eben auch leistungssteigernd sich auswirken kann. Also im Prinzip halten wir fest, dass das ganze Thema Mental Health und auch Mut und wirklich ab und zu auch mal oder öfter auch mal zu loben und so weiter. Das ist wahnsinnig wichtig für alle, die jetzt zuhören und sich denken, boah, ich kann mir gar nicht vorstellen, mich jetzt irgendwie mit meiner Praktikantin hinzusetzen und zu fragen, wie geht's dir denn grundsätzlich gerade? Versucht mal so ein bisschen in euch zu gehen und vielleicht dann doch euch mal den Moment zu nehmen und einfach mal nebenbei zu versuchen, einen Rahmen zu schaffen, vielleicht auch mal außerhalb, sage ich jetzt mal, das Daily Business zu fragen, wie geht's dir eigentlich?
Wie gesagt, ich glaube, man darf sich da auch nicht so unter Druck setzen und sagen, oh mein Gott, das fühle ich jetzt gar nicht. Und vor allen Dingen sollte man dann vielleicht auch in der Führungsebene mal sich umhören, wer da vielleicht auch einfach besser für gemacht ist, weil im letzten Jahr das Learning gehabt, dass nur weil wir 4 Gesellschafter sind, wir alle auch nicht also da ist nicht jeder in der Lage, Personal zu führen. Das ist einfach so. Und da haben wir dann relativ schnell angepasst. Und sowas ist wichtig. Und dass man da einfach mal überlegt, okay, wer könnte da gut sein? Wer hat ein bisschen mehr Empathie als der andere? Das ist auch immer wichtig.
Kann man auch als guten Punkt mitnehmen, eben einfach die Förderung von MentorInnen oder Mentoren.
Total.
Und was ich vielleicht noch ein bisschen mitgeben wollen würde, ist, dass es sicherlich auch Möglichkeiten gibt, sich extern Hilfe zu holen, eben durch Diversity- und Inklusionstrainings. Die Möglichkeit hat man immer, ja, wenn man jetzt sagt, ich kann mir das gerade selber noch gar nicht so richtig zusammenreimen, noch gar nicht richtig vorstellen, gibt es ganz, ganz viele Schulungen und Workshops, die angeboten werden und eben das Bewusstsein für Vielfalt und Inklusion schärfen. Der anderen Seite, wenn ihr anfangt, divers zu rekrutieren und von vornherein auch schon darauf achtet, dann wird sich auf jeden Fall ein cooles Team bilden, was gegenseitig auch auf die Bedürfnisse eingeht, was sich gegenseitig unterstützt, was sich versteht. Und dann werdet ihr ganz sicher auch diese, sage ich mal, größeren Probleme beim Thema Diversity und Akzeptanz vielleicht gar nicht unbedingt haben.
So unterschiedlich die Leute in einem Team dann auch sein können, so produktiver kann sich das Ganze gestalten. Das muss man halt einfach auch mal, also das belebt sehr den Arbeitsalltag.
Halten wir also fest, konkrete Maßnahmen, die ein Arbeitgeber ergreifen kann, zum einen wirklich Mood-Meetings einzuführen, das haben wir jetzt gerade gelernt, was ist das eigentlich, aber auch wirklich inklusive Unternehmenskultur zu leben, ja, also wirklich Kultur zu fördern und diesen Wert von Vielfalt auch anzuerkennen und auch nach außen hin zu repräsentieren. Als dritten Punkt das Thema Diversität auch in der Personalbeschaffung, dass man zum Beispiel schon auch im Recruiting-Verfahren direkt drauf eingeht, wir möchten unterschiedliche Gruppen bei uns auf Recruiting-Events und so weiter ansprechen. Wir haben da keine Grenzen gesetzt. Als vierten Punkt Förderung vielleicht von Mentorinnen und Mentoren innerhalb des Unternehmens, dass man sagt, wer hat Bock auf Mentorprogramme, um eben diese Möglichkeit zu nutzen und Mitarbeitende zu diesen Themen zu schulen oder auch zu unterstützen. Und als letzten Punkt Inklusions- und Diversity-Trainings, die es gegebenenfalls auch von externen Anbietern gibt, um einfach zu schauen, okay, wir möchten die Sensibilität für diese Themen stärken und wir möchten Bewusstsein für Vielfalt schärfen.
Feedback-Kultur, hast du es gesagt?
Feedback-Kultur, habe ich vergessen.
Ganz genau. Richtig.
Feedback-Kultur.
Und auch gerne immer fragen, ob man bereit ist für ein Feedback.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Jetzt entsteht das Ganze ja eigentlich nur, in Anführungszeichen nur, aufgrund von Stereotypen, Denkmustern und vielleicht aber auch unbewusste Vorurteile. Ich habe das schon ganz, ganz oft erlebt in meiner Karriere, dass da auch unbewusst mal was irgendwie rausgelassen wurde oder man unbewusst Mitarbeitende entsprechend unterschiedlich behandelt. Wie erkennst du diese Denkmuster oder hast du da vielleicht auch ein Beispiel für uns, wie du diese Denkmuster vielleicht direkt auch verhinderst und im Keim erstickst? Gibt es da irgendwas, was du erzählen kannst?
Also ich bin da natürlich jetzt sehr verwöhnt bei uns in der Firma. Also da ist nichts mit diesen
Denkmustern.
So. Also ja, diese Denkmuster gibt's bei uns nicht und die hat keiner. Man muss aber dazu sagen, als ich gegründet habe und wir waren nochmal ein ganz anderer Gründerkreis, als wir es jetzt sind, letztendlich in der Gesellschaftergruppe, war ich, glaube ich, immer, und das, ich bin bis heute, bin ich immer, alle sagen aus Spaß, ich bin der alte weiße Mann in unserer Agentur und habe immer die konservativen Ansichten. Und ich bin mit Sicherheit auch konservativer wie die anderen, weil ich auch sehr konservativ und streng erzogen worden bin. Ich hatte schon, glaube ich, eine recht harte Hand in der Jugend, was die Erziehung auch angeht. Und natürlich sind das dann von der Gesellschaft gegebene Ansichten, die sich so in einem verankert haben, die dann glücklicherweise auch durch meine Podcasts und durch, ich sag mal, den Werdegang mit TV und sonstigen sehr aufgebrochen wurden. Natürlich dann auch im Kontext mit der Firmengründung, wo ich ganz schnell gemerkt habe, boah, du hast Ansichten gehabt, das ist wirklich zum Wegrennen. Ne? Also es ist halt wirklich ganz unangenehm gewesen, dann auch im Nachhinein für mich, wo ich gedacht habe, boah, eigentlich schäme ich mich auch für mich. Also wie ich eigentlich teilweise gedacht habe. Und
aber umso toller, dass du es jetzt irgendwie aufbrechen konntest.
Total. Aber bei mir ist es halt auch jetzt, ne, dann kommt auch wieder so ein bisschen der Punkt Mental Health mit rein. Dann bin ich sehr selbstreflektiert geworden, alleine auch durch Therapien. Ich mache auch, wenn ich es jetzt akut nicht bräuchte, mache ich nach wie vor immer in regelmäßigen Abständen meine Gesprächstherapie, weil ich es wichtig finde. In Amerika zum Beispiel gehört es zum guten Ton, einen Therapeuten zu haben. Ne? Wenn man es jetzt mal so sieht, ich will jetzt hier nicht jeden aufrufen, einen Therapeuten zu suchen, aber es ist schon was sehr hilft zur Selbstreflexion und meine Therapie.
Und Vorurteile zu erkennen.
Total. Dieses, wie man auch selbst verankert ist in seinen alten Mustern, aus Jugend, aus dem, was die Gesellschaft von uns gefordert hat. Und wenn man jetzt kommt natürlich auch das Ding, ich bin ja nun mal ein weißer, privilegierter, wie man nun mal oft bei uns auch, also wie man es auch betiteln muss, weißer, privilegierter Cis-Mann. Also das ist einfach so, ich kenne viele Schwierigkeiten, die andere Personen in unserer Gesellschaft haben, kenne ich nicht, weil ich damit nie konfrontiert war.
Ja.
Also kann ich mir darüber auch kein Urteil binden und ich kann auch nicht sagen, oh, ich weiß jetzt, wie du dich fühlst. Nein, weiß ich nicht. Ich kann mir das Recht nicht rausnehmen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich einfach auch mal seiner Herkunft und seines, das hört sich so doof an, Standes, den man aber eigentlich letztendlich Gesellschaft gegeben hat, bewusst macht und hinterfragt, okay, hat jeder diese Möglichkeiten, die ich hatte, oder gibt es da nochmal ganz andere Punkte oder ich sag mal Lebensweisen, die eben nicht von Anfang an gewisse Privilegien genießen, ja? Und ich denke, es hat sehr viel erstmal mit der eigenen Reflexion zu tun. Also das ist,
so spannend.
Selbstreflexion ist das Allerwichtigste und das ist nichts, was ich mal eben so mir rausschütteln kann. Weltoffenheit ist halt so der Punkt, ne? Ich muss mich öffnen für das, was um mich herum stattfindet. Und natürlich muss ich auf das hören, was ich auch unter meinen Mitarbeitenden mitbekomme. Also so, wie leben die das? Wie verhalten die sich in gewissen Situationen? Und ich habe ganz viel von meinen eigenen Mitarbeitenden gelernt. Und das ist so der Punkt, wo ich jetzt sagen könnte, da habe ich was mitgenommen. Aber ansonsten ist es für mich halt wirklich, ich bin sehr verwöhnt dadurch, dass wir nun mal, es wäre auch komisch, wir sind eine diverse Agentur.
Klar.
Also oder eine Agentur für Diversity. Und das Ding bei uns ist ja, also das einzige Manko bei uns ist halt einfach wirklich die Geschäftsführung. Wir sind 4 weiße Männer und wir können das aber schlecht ändern, weil erstens haben wir halt bestimmt unsere Vorstellung. Wir sind mit Sicherheit jetzt nicht bereit, also man muss ja realistisch bleiben, nur für das Thema Diversity jetzt, dass einer von uns sagt, er tritt zurück oder er gibt was von seinen Anteilen ab, das ist utopisch. Ich kann aber dadurch, dass wir, am Ende sind wir die Gesellschafter. Unser Traum ist es natürlich, das Team so aufzubauen, dass wir am Ende auch nur dementsprechend delegieren und Vorgesetzte haben für die einzelnen Fachabteilungen. Wir haben ja nun mal 4, 5 Geschäftsbereiche, die wir betreuen. Und da gilt es dann, an diese Positionen Leute zu setzen, die eben diese Inklusion und Diversität abdecken.
Ja.
Das ist unsere Verantwortung. Dass ich jetzt nicht einfach eine Frau in die Gesellschaftergruppe oder jemanden mit BPOC-Hintergrund oder wie auch immer hinzusetzen, eine Transperson, jemand mit Behinderung, das kann ich halt nicht so einfach jetzt veranlassen. Ne? Also das muss man halt bedenken. Und ich denke, da muss es dann hingehen, dass wir trotzdem in der Verantwortung sind, dafür zu sorgen, dass die Führungsposition an sich, dass die so besetzt werden, damit es divers ist. Und das ist die Verantwortung.
Und dass die am Ende diese Vorurteile eben auch erkennen und dass diese die eben auch durchbrechen. Also wahnsinnig wichtiger Punkt, das oder die Förderung von Empathie. Ich glaube, das ist was total wichtig ist, dass man sich selber auch sensibilisiert. Wer bin ich eigentlich? Verstehe ich eigentlich, was da abgeht? Ja, auch auf der anderen Seite. Und dieses Verständnis von den Perspektiven anderer. Ja, ich denke, das ist wahnsinnig wichtig und das ist ein super wichtiger Punkt, den du da genannt hast. Ich glaube auf der anderen Seite aber auch, dass viele Unternehmen sich ein bisschen datenbasierter entscheiden sollten. Also ne, Unternehmen sollten Entscheidungen eben auf der Grundlage von Daten und echter Leistung treffen. Ja, und jetzt eben, das meinst du auch damit, es geht nicht darum, jetzt einfach in Anführungszeichen jetzt eine Transperson zum Beispiel in eine Führungsposition zu katapultieren, sondern es geht wirklich darum, dass ich als Unternehmer eine Entscheidung treffe aufgrund von Daten, die ich habe und aufgrund von der Leistung, die ich sehe und eben diese zielgerichteten Datenanalysen dann wirklich im Endeffekt zu meiner Entscheidung beitragen. Und ich glaube, nur dann, wenn man dann aber auch offen ist, egal wer das ist, der diese Leistung bringt, egal woher diese Person kommt, egal was diese Person als Hintergrund hat, da wirklich diese Chancengleichheit zu erstellen und auch zu erschaffen, ich glaube, da fängt dann Inklusion an. Na, also wirklich völlig egal, wer es ist, wenn die Leistung stimmt und wenn der Wille stimmt und der Drive stimmt, dann kommt diese Person auch in diese Position.
Ja, und damit umgeht man auch diesen Druck durch Quoten. Ne? Also das ist völliger Quoten Mann. Sind ja alles schön und gut. Was bringen die mir aber nur, wenn sich halt dann quotenbasierend Leute, die dafür vorgesehen sind, bewerben, die aber mal nicht die Qualifikation aufweisen, die ich aber benötige, um mein Unternehmen voranzubringen. Also deswegen, bei Quoten bin ich auch immer so, dass ich sage, das ist zwar alles schön und gut, aber klar ist das was ich mir wünsche und was ich verfolgen möchte, was ich aber nun mal nicht immer abdecken kann. Ich habe jetzt momentan eine Praktikumsstelle ausgeschrieben. Ich habe nur, also ich bin ja schon froh, dass Frauen dabei sind, die sich bewerben, ja, aber ich habe niemanden, wo ich sage, das bringt mir jetzt mehr Diversität ins Unternehmen. Mhm. Aber ich brauche einen Praktikanten, also eine Praktikantin, die uns da unterstützt und wo wir uns da aufstellen können, damit wir auch weiter marktfähig bleiben letztendlich.
Am Ende ist die wirtschaftliche Entscheidung.
Also das ist nämlich, das muss man so ein bisschen abwägen. Also da können wir alle die Quoten feiern, wie sie kommen, aber am Ende werden sie uns nichts bringen.
Also halten wir fest, wir sind im Grunde genommen zur Sensibilisierung aufgerufen. Ja, also schaut euch da wirklich nochmal an, wie ihr das seht, ob ihr das wirklich versteht. Am Ende ist es wirklich auch eine offene Kommunikation. Wir möchten Empathie fordern und die Entscheidungen, die wir treffen, sollten definitiv datenbasiert sein und auf Grundlage von echter Leistung eben auch basieren. Und natürlich ist es auch so, das sagtest du zu Beginn, dass du ja auch kontinuierlich deine Vorurteile auch nochmal überprüfst und vielleicht nochmal schaust, Moment mal, ich lerne weiterhin, ich habe vielleicht hier und da noch ein Vorurteil, was bis dato unterbewusst war, mir fällt das aber jetzt auf durch eben Selbstreflexion und das ist was wahnsinnig Wichtiges, wie ich noch finde, das möchte ich unbedingt auch nochmal mitgeben, also wirklich diese kontinuierliche Überprüfung und Anpassung eben auch von Stereotypen, die ihr gegebenenfalls habt. Und dann natürlich auch als Ziel die Überwindung dieser Stereotypen, das Verstehen und dann damit auch eben die Überwindung, sodass ihr entsprechend Fortschritte habt. Sollten irgendwelche Herausforderungen auftreten oder ihr habt das Gefühl, irgendwie empfinde ich anders für diese Person als für diese. Und ich kann aber nicht richtig erklären, warum. Es liegt vielleicht an Vorurteilen, die ich habe. Ja. Und dass ihr die eben aufbrecht und dadurch eben diese Chancengleichheit erschafft.
Da muss man einfach unterstreichen, Empathie ist so wichtig, wenn man Mitarbeiter hat. Und wenn ich selber von mir weiß und ich glaube, jemand, der keine Empathie hat, ja, es ist schwierig, das selbst für sich einzuordnen, ja, ich habe keine Empathie. Aber ich glaube, wenn man bereit ist, ein Unternehmen zu gründen, Menschen einen Arbeitsplatz zu bieten, sollte man sich immer hinterfragen, habe ich genug Empathie oder ist das eben der Punkt, daran arbeiten zu müssen, weil es gibt nichts Giftigeres als empathielose ArbeitgeberInnen.
Nächstes Thema für mich wäre, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie können wir diese Stereotype aufbrechen? Warum sollten sich Mitarbeitende oder warum sollten sich Arbeitgeber damit befassen? Jetzt wollen wir aber vielleicht auch noch mal kurz aufzeigen, warum ist es eigentlich auch super positiv, also was springt am Ende für den Arbeitgeber dabei raus, neben vielleicht auch einer moralischen Perspektive, die man ja auch annehmen kann, die einen ja auch irgendwie befriedigen kann, wie ich finde, dass man einfach auch moralisch korrekt handelt. Aber was kann vielleicht dann auch doch auf Zahlenseite und auf wirtschaftlicher Seite für einen Arbeitgeber rausspringen? Hast du da vielleicht auch nochmal Beispiele oder sowas, wie das bei dir?
Also erstmal ist es ein ganz großer Punkt, ist einfach die Mitarbeiterzufriedenheit im Allgemeinen. Mhm. Mitarbeitende, die gerne zur Arbeit kommen, sind definitiv produktiver, arbeiten dafür mehr. Ich kann das selber aus der Vergangenheit sagen, wo ich selber im Angestelltenverhältnis war. Wenn meine Chefs mir was geboten haben oder wenn ich zumindest das Gefühl hatte von Wertschätzung, habe ich dieses Unternehmen aktiv beworben, egal ob im Freundeskreis oder sonstigen, dann war ich für dieses Unternehmen da und habe dafür gebrannt. Wenn mein Vorgesetzter am Ende eine Art Unmensch war, ja, und dieser Person völlig egal war, wie es mir geht als Mitarbeitenden, sondern wo es einfach nur noch um den Umsatz geht. Natürlich, wir müssen von was leben und wir brauchen unsere Umsätze und das ist auch gar nicht, ich bin bejahender Kapitalist, so ist es nicht. Da will ich auch nichts von machen. Aber wenn ich dann erkenne, dass ich einen Mehrwert dadurch habe, dass ich zufriedene Mitarbeiter habe, dann ist das halt viel wert. Und vor allen Dingen, ich setze mich für mein Unternehmen vernünftig ein und ich bringe ein Wachstum in mein Unternehmen rein, was mit ganz wenig Aufwand passiert. Das hat ja nicht mal was mit viel Invest an sich zu tun. Also klar, wenn ich jetzt meine, ich muss jetzt noch einen Kickertisch da hinstellen oder sonstiges. Aber das sind alles Sachen, berücksichtigend, meinen Mitarbeitenden einen schönen Space zu bilden und zu bieten, sorgt dafür, dass die Produktivität höher ist, Kreativität höher angesetzt ist, sorgt dafür, dass mein Umsatz steigt. Das muss man halt bedenken. Im Endeffekt, das ist eigentlich so ein Kernding darin, ne? Also Mitarbeitendenzufriedenheit ist das höchste Gut eigentlich, was ich haben kann. Weil wenn ich jetzt so an meine Arbeit damals zurückdenke, war es für mich echt schlimm, wenn ich mit Bauchschmerzen zur Arbeit bin. Und dann habe ich auch keinen Bock. Und dann bin ich auch nicht bereit, die eine Überstunde zu leisten.
Klar.
Unsere Leute, die sagen, ja komm, ich bleib länger, ist doch gar kein Problem.
Ja.
Weil die wissen, am nächsten Tag sage ich, ja, dann kommst du morgen eine Stunde später, passt doch, ist doch alles gut. Das ist Wertschätzung.
Da ist auch das Vertrauen da.
Genau, aber mein Vertrauen und toi, 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 klar, wir sind noch relativ jung am Markt, aber mein Vertrauen wurde bisher noch nicht wirklich groß enttäuscht. Und das ist, glaube ich, was natürlich auch wieder ein Luxus ist. Und umso größer ein Unternehmen ist, umso schwieriger wird das. Aber das ist für mich so mit der wichtigste Punkt letztendlich, ja. Dass ich da halt auch eine Außenwahrnehmung verändern kann, die auch sehr positiv sich auswirkt.
Aber damit sprichst du ja im Prinzip zwei Punkte an. Also zum einen bessere oder höhere Zufriedenheit, bessere Produktivität. Und das zweite ist dann natürlich auch Image und Unternehmensreputation.
Ja, ne?
Also ich denke mal, eine divers orientierte Unternehmenskultur kann ja auch zu einer positiven Außenwahrnehmung führen. Und das Image des Unternehmens grundsätzlich steigern, zumindest bei den Talenten oder bei den potenziellen Mitarbeitenden oder den Interessenten, denen das auch wichtig ist. Ja, also ich denke, da sprechen wir natürlich genau die Gruppe an Menschen an, denen so etwas auch wichtig ist. Was ich vielleicht noch hinzufügen wollen würde, ist es, dass diverse Teams ja auch grundsätzlich oder tendenziell eine bessere Entscheidungsfindung aufweisen, eben aufgrund von unterschiedlichen Hintergründen und Denkweisen und dass das natürlich dann auch, ja, so dieses, man sagt ja immer, es gibt dann einmal so diese sehr einschichtigen Gruppen, wo irgendwie alle das Gleiche so ein bisschen erlebt haben im Leben und die entscheiden sich dann für diese eine Seite oder diese eine Lösung. Und dann gibt es eben diversere Teams aus ganz unterschiedlichen Herkünften, die wahnsinnig unterschiedliche Lebenswege hatten und unterschiedliche Einflüsse eben. Und dass die sich dann nochmal viel kreativer austauschen und sich gegebenenfalls dann eben auch für eine bessere Lösung oder eine zielorientiertere Lösung entscheiden können. Und vielleicht als letzten Punkt noch, Vielfalt grundsätzlich fördert auch Innovation, ne? Also wenn Unternehmen verschiedene Perspektiven zusammenbringen und eben auch ein Umfeld schaffen, in dem Mitarbeiter sich vertrauen, ja, und sich dann im Endeffekt auch trauen, wirklich ihre Ideen einzubringen. Weil ich glaube, das ist auch nochmal ein Ding, was viele unterschätzen. Wenn wir eine Unternehmenskultur bilden und aufbauen, die wirklich inklusiv, die wirklich vertrauensvoll, die wirklich divers ist, wo du wirklich das Gefühl hast, ich kann mich jetzt äußern, ich kann meine Ideen jetzt vorbringen und einbringen, dann machen es die Mitarbeitenden auch. Und das ist so unfassbar wichtig, weil nur so kommen, weil die echten Genies, die sitzen irgendwie am Endeffekt da an ihrem Tisch und haben vielleicht ganz tolle Ideen, die sie aber nicht nach außen bringen.
Nur dadurch sind bei uns einzelne Geschäftsbereiche entstanden, genau. Weil Mitarbeitende da saßen und sagen, warum genau machen wir das eigentlich nicht? Weil genau das eigentlich das ist.
Genau. Ne? Aber du brauchst Vertrauen, um das wirklich auch nach außen hin zu sagen. Nicht, dass deine Führungskraft dir sagt, sag mal, wir machen das seit 20 Jahren so.
Ich glaube, da ist auch nochmal ein wichtiger Punkt zu sagen, Hierarchien. Ne? Also das ist so dieses Thema Hierarchie. So wie früher, dass man, ich hatte letztens noch ein sehr interessantes Gespräch mit jemandem, der noch gesagt hat, ja, aber das Sie ist was ganz Wichtiges als Chef. Und also bei uns wird zum Beispiel durchweg geduzt. Ich glaube, das ist jetzt auch nochmal so ein Ding, weil es Agentur ist, ja, im Konzern. Das mag auch nochmal anders sein. Oder wenn ich jetzt in der Bank nebenan bin, okay. Aber man muss darauf achten, dass die Hierarchien nicht zu krass werden, dass sich die Geschäftsführung nicht zu sehr von den Mitarbeitenden abhebt, weil das macht auch ganz viel kaputt. So entsteht ja auch Missgunst von unten nach oben zum Beispiel. Und das ist was ich definitiv auch sofort unterschreiben würde, dass das halt auch, ich bin genauso bei unseren Praktikanten, sitze ich mit am Tisch und setze mich da hin und habe keinen Stress mit. Ich setze mich auch mal einfach auf den Teppich daneben. Und das ist so dieses Wir-Gefühl schaffen. Und das ist halt dieses, was es dann ja auch beschreibt mit der Leistungssteigerung letztendlich. Das Team muss einfach auch das Gefühl haben, dass man wirklich als Vorgesetzter oder in der kompletten Geschäftsführung genauso dahinter steht, das genauso lebt. Und wenn da Zweifel aufkommen, dann ist das immer so der erste Stich rein, dass Unsicherheit reinkommt.
Ja. Ich habe jetzt auch letztens so ein ganz spannendes Zitat gelesen. Irgendwer hatte geschrieben, ich weiß nicht, bei LinkedIn oder so war das. Da sagte jemand, nur weil die Unternehmenskultur oder weil am Benefit steht irgendwie Open Workspace und ihr habt Work-Life-Balance und flexible Arbeitszeiten, bringt das nichts, wenn die Unternehmensleitung noch 9-to-5 im Kopf hat. Und ich denke, das ist genau dasselbe mit Diversität auch. Wir können uns darstellen und brüsten als diverses Unternehmen. Wir können auf dem CSD einen Wagen haben und irgendwie nach außen irgendwie mit einer Flasche Sekt dann Diversität feiern. Wenn das aber im Unternehmen selber nicht von der Geschäftsleitung bis runter zum und runter ist jetzt vielleicht bildlich gesprochen gar nicht perfekt jetzt genannt, aber bis zum Praktikant, bis zur Praktikantin geht, dann nur dann ist es wirklich ehrlich.
Ja, weil sonst fällt das Kartenhaus irgendwann auch zusammen. Richtig. Es wird, und vor allen Dingen mit Hinsicht auf die Zukunft. Also weil die Leute werden sensibler, es wird immer mehr beachtet und Unternehmen, die sich da nicht orientieren und die da mit der Zukunft gehen, werden meiner Meinung nach auf der Strecke bleiben.
Total. Vielleicht beenden wir die Runde nochmal mit einem, ich würde mich total freuen, wenn du nochmal so ein Beispiel nennen kannst. Was würdest du jetzt jemandem, der jetzt gerade ein Unternehmen gründet, sich in der Gründungsphase befindet oder vielleicht auch schon ein bisschen weiter ist, über die First-Stage-Phase hinaus, was würdest du ihm oder ihr jetzt raten, wenn es noch gar nichts gibt zum Thema der Diversität, wenn es auch gar nicht dieses Bewusstsein gibt, weiß ich nicht, ist jetzt überhaupt mein Unternehmen divers? Leben wir Inklusion? Ich weiß es nicht. Was würdest du raten, wie soll diese Person jetzt starten?
Also natürlich würde ich jetzt auf der einen Seite sagen, hol dir mal jemanden ins Haus, der darauf achtet, so zum Beispiel wie wir es sind. Ich verstehe aber auch, natürlich ist nicht so viel Geld immer am Anfang da, dass man sich das jetzt auch immer sofort leisten kann. Aber es sind ja ganz einzelne Steps. Guck einfach mal in deinen Bekanntenkreis, frag Freunde, was für sie Inklusion und Diversität bedeutet und setz dich einfach mal mit dem Thema auseinander. Google ist auch noch da letztendlich und schau mal, es gibt teilweise auch mittlerweile von verschiedenen Anbietern irgendwie so eine Art Fragebögen. Was ist Inklusion? Was muss ich in meinem Unternehmen dafür umsetzen? Und damit ist jetzt nicht einfach die genderneutrale Toilette gemeint, ja. Aber auf welche Sachen man achten kann. Und wenn ich Diversität und Inklusion leben möchte in meinem Unternehmen, dann ist es halt die Grundvoraussetzung, dass ich mich damit auseinandersetze, dass ich Zeit investiere, mich da reinzulesen und vor allen Dingen über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und wie gesagt, ansonsten sich auch mal an Unternehmen wie PTO Media wenden und zu sagen, hey, könnt ihr mal vorbeikommen, könnt ihr, oder selbst wenn es nur eine Frage ist, da sind wir ja zum Beispiel auch offen für, weil da geht es nicht nur darum, dass wir am Ende mit jeder Fragenbeantwortung Geld verdienen wollen, sondern dass wir die Gesellschaft dahingehend verändern wollen, damit am Ende nur noch eins zählt, und zwar, dass wir Menschen sind. Mhm. Und da ist es egal, wo du herkommst, wen du liebst oder welche Religion du verfolgst.
Toller Schlusssatz. Ich find's super. Ich find's ganz toll. Und ja, vielleicht fassen wir einfach nochmal kurz zusammen für alle, die jetzt zugehört haben. Das Schaffen von einer wirklich vielfältigen und inklusiven Arbeitsumgebung bringt wirklich eine Vielzahl an Chancen und Vorteilen mit sich. Macht es euch bewusst, setzt euch wirklich mal mit diesen Themen auseinander, wenn ihr das Gefühl habt, ihr macht es vielleicht noch nicht genug. Ja, dieses Gefühl rührt sicherlich von irgendwoher. Und die wichtigsten oder einige der wichtigsten sind sicherlich Kreativität und Innovation. Das haben wir jetzt gelernt. Wir haben darüber gesprochen, dass diverse Teams bessere und kreativere Entscheidungen treffen können, durch Mitarbeiterzufriedenheit, dass dann auch die Produktivität gesteigert werden kann. Wir haben darüber gesprochen, dass es auch attraktiver für Talente von außen ist, sich zu bewerben. Die Reputation des Unternehmens wird besser. Wir haben darüber gesprochen, dass es eine höhere Kundenorientierung ist, ne, durch eine vielfältige Belegschaft, die es dann eben auch ermöglicht, besser auf unterschiedliche Kundengruppen einzugehen. Wir haben über bessere Leistungsergebnisse, das haben wir jetzt auch schon mal besprochen. Ich glaube, das ist wirklich genug, um euch mit an die Hand zu geben.
Und wirtschaftlich ist es am Ende einfach auch sehr.
Genau, beschäftigt so, euch damit.
Das es, muss man auch sagen.
Es ist wirklich, es kann nur positiv sein für euch. Springt mit drauf, ja, bevor es zu spät ist, ja. Hinterfragt euch. Ihr müsst nicht von vornherein alles richtig machen bei dem Thema, aber lernt, hört zu und geht mit offenen Augen durch die Welt. Und dann wird das schon klappen. Einige von den wichtigsten, ja, ich sage jetzt einfach mal, Methoden haben wir auch gelernt. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass man Mood-Meetings einführen kann. Offene Feedback-Kultur war sehr, sehr wichtig. Wir haben darüber gesprochen, dass wir gegebenenfalls Mentorinnen und Mentoren fördern können. Wir haben auch angesprochen, dass es Inklusions- und Diversitätstrainings gibt. Und aber natürlich das Wichtigste, ganz sicher, dass ihr eben von innen heraus diese Unternehmenskultur wollt und die dann auch lebt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also brüstet euch nicht nur damit, sondern
flache Hierarchien,
sehr genau. Hilfreich. Sprecht miteinander, ja. Schaut euch in die Augen, sprecht miteinander. Und das ist sicherlich bei einem riesigen Unternehmen irgendwann nicht mehr ganz so leicht, das aufrechtzuerhalten. Aber es gibt sicherlich immer auch die Möglichkeit, Führungskräfte so auszubilden, dass sie genau diese Empathie und diese Sensibilität mitbringen. Schaut wirklich bei der Personalauswahl auch genau auf so etwas. Das ist auch in einem anderen Podcast-Thema. Wir kommen hier vom Hölzchen aufs Stöckchen, aber es ist mir wichtig, das nochmal zu sagen, dass auch immer mehr Fokus auf Soft Skills gelegt werden sollte. Weniger von diesem ja typischen Leistungsträgern, wo man sagt, okay, das sind die Hard Skills, die du kannst, deshalb bist du eingestellt. Sondern schaut auf Soft Skills, guckt, dass diese Person empathisch ist, dass die Person Drive hat, dass die Bock hat, Teams zu entwickeln, dass die offen ist für Neues, für Ideen. Und dann seid ihr auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ich danke euch total fürs Zuhören. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, Lars. Wir gehen jetzt noch was Nettes zusammen essen und lassen den Abend ausklingen. Und ich hoffe, dass ihr euch auch noch einen schönen Abend macht. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen tollen Abend.
Vielen, vielen Dank.
Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
Ciao.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.